Thema heute ist Flüche und wie man sie los wird. In der vorigen Predigt hatte ich über die Kraft des Wortes gesprochen, dass das Wort oft leicht hingesprochen, doch sehr viel Kraft enthält und dass man damit sorgfältig umgehen muss. Und heute wollen wir eine Spezialität, was das Wort betrifft, behandeln, das sind die Flüche. Ich weiß, dass das schrecklich unmodern ist. Aber es ist biblisch und es ist real. Zu diesem Thema hat einmal der Prinz einen umfangreichen Vortrag gehalten und ich habe von ihm viel gelernt und einiges davon ist in dieser Predigt enthalten. Der moderne, säkulare Mensch wird in aller Regel bestreiten, dass es überhaupt übernatürliche Wirkung von Flüchen gibt. Auch die Bibel sagt uns, dass Flüche ohne Wirkung sind. Komma, wenn sie unverdient sind. Das ist der einzige Fall, wo Flüche keine Wirkung haben, wenn sie unverdient sind. Und das Problem ist halt, wenn wir die Wirkung von Flüchen bemerken, dann lohnt es sich, nach einer Ursache zu suchen. Wir lesen dazu mal Sprüche 26, Vers 2. Wie ein Vogel dahinfliegt und eine Schwalbe enteilt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Diese Aussage aus Sprüche 2 gilt natürlich nur für den unverdienten Fluch. Und in allen anderen Fällen gibt es auch eine Wirkung. Wir finden Hinweise auf die Wirkung von Flüchen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Also nicht, dass einer meint, das ist jetzt eine rein alttestamentarische Sache. Wir fangen trotzdem mit dem Alten Testament an, Josua 6, 26. Zu der Zeit ließ Josua schwören, verflucht sei vor dem Herrn, wer sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn und wenn er die Tore einsetzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn. Noch nach 500 Jahren ist dieser Fluch wirksam gewesen. Wir lesen es, 1. Könige 16, Vers 34, zur selben Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er den Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er die Tore einsetzte, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte, durch Josua, den Sohn Nuns. Beim zweiten Beispiel ist der Fluch besonders lange wirksam geblieben. Er reicht bis in unsere heutige Zeit. Wir finden die Geschichte in 2. Samuel 1. Hier verflucht David die Berge von Gilboa, weil dort König Saul und Jonathan umgebracht wurden. Wir lesen, ihr Berge von Gilboa, es soll weder tauen noch regnen auf euch. Ihr trügerischen Gefilde, denn da selbst wurde der Heldenschild entweiht, der Schild Sauls, als wäre er nicht gesalbt mit Öl. Das moderne Israel ist extrem erfolgreich gewesen in der Rekultivierung des Landes. Man kann also wirklich sehen, dass diese Verheißung des Herrn, dass das Land wieder blühen wird, dort Wirklichkeit geworden ist. Nur in der Gegend des Berges Gilboa wuchsen die gepflanzten Bäume nicht. Das war 3000 Jahre, nachdem David diese Gegend verflucht hatte. Da entstehen nur eine ganze Reihe von Fragen. War das jetzt nur Altes Testament? Gilt das nur im Alten Bund? Dürfen wiedergeborene Christen überhaupt Flüche aussprechen? Lesen wir mal Matthäus 21 ab Vers 19. Und er sah einen Feigenbaum am Wege, ging hinzu und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nie mehr wachse Frucht auf dir in Ewigkeit. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Jesus verflucht den Feigenbaum und er verdorrt. Die Jünger wundern sich. Und Jesus sagt, sowas könnt ihr auch tun und sogar noch viel mehr. Deswegen will ich ein Beispiel aus neuester Zeit zitieren. Derek Prinz hatte 1965 einen Dienst in einer Kirche in der Innenstadt von Chicago. Diese grenzte direkt an eine Kneipe, die ein Zentrum für böse Dinge war. Alkoholische Exzesse, Drogenkonsum, Prostitution, alles in dieser Kneipe. Im Oktober 1965 hatte Derek Prinz ein Gebetstreffen in dieser Kirche und völlig unvermittelt kam ihm dabei der Gedanke, das Vorhandensein der üblen Kneipe direkt neben der Kirche sei eigentlich ein Affront gegen Gott. Daraufhin stand er auf und sprach einen Fluch über dieser Kneipe aus. Die Veranstaltung nahm dann wieder einen ihren normalen Verlauf und er dachte dann nicht weiter an diesen Vorgang. Zwei Monate später bekam er früh morgens einen Anruf und ihm wurde mitgeteilt, dass die Kirche brennt. Er fuhr sofort dorthin und entdeckte, dass nicht die Kirche, sondern die Kneipe brannte. Und der Wind die Flammen in Richtung auf die Kirche trieb. Der Wind drehte dann aber und stand so, dass die Flammen von der Kirche weggeblasen wurden. Die Kneipe brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Kirche blieb ohne Schaden. Also sowas ist nicht nur mit Feigenbaum und ist nicht nur zu Jesu-Zeiten, sondern ist mit dem ganzen Haus und ist auch noch heute. Eine besondere Wirkung hat das Wort von Autoritätspersonen, sei es Segen oder Fluch. Was also der Vater oder die Mutter über ihre Kinder oder der Mann über seine Frau sagt, hat eine besondere Wirkung, übernatürlich. Wir hatten ja in der vorigen Predigt schon behandelt, dass man auf seine Worte achten muss, dass man wirklich überlegen muss, was man sagt. Besonders, wenn man sich in einer Autoritätsposition befindet. Und diese Autoritätsposition der Eltern den Kindern über, wird da oft leichtfertig missbraucht. Da sind sich die Menschen gar nicht drüber klar, wenn sie dann sagen zu irgendeinem Sohn, also aus dir wird nie was und du kriegst ja überhaupt nichts gebacken. Das ist eine Verfluchung der eigenen Kinder. Und das bleibt nicht ohne Wirkung. Also da muss man sehr sorgfältig sein. Und wenn man weiß, dass man solche Dinge getan hat in der Vergangenheit, dann muss man das auflösen, so schnell wie möglich. Das ist natürlich nicht nur bei Eltern den Kindern gegenüber oder beim Mann dem Frau gegenüber. Das gilt auch für den Lehrer den Schülern gegenüber oder etwa den Pastor den Gemeindemitgliedern gegenüber. Da lassen sich noch jede Menge Beispiele nennen. Heute wird hierauf meist sehr wenig geachtet, einfach weil säkulare Menschen nicht an die Wirkung von Flüchen glauben. Da taucht natürlich die Frage auf, woran wir erkennen können, dass möglicherweise die Wirkung eines Fluchs vorliegt. Woran sieht man das? Woran kann man das merken? Und Derek Prinz hat mal einen zusammengestellt, welche Hinweise es für diesen Fall gibt. Diese Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig. Aber darin sind die häufigen Dinge enthalten. Erstens, wenn ein Mensch einen völligen mentalen oder emotionalen Zusammenbruch erleidet, ist oft sowas die Ursache. Zweitens, wiederholte oder chronische Krankheiten, speziell wenn sie in der Familienlinie häufig vorkommen. Also der Papa hat schon gehabt, der Großvater hat schon gehabt, die Mama hat gehabt. Ne? Solche Sachen, wenn also Krankheiten da immer wieder auftauchen, übrigens auch innerhalb gerade der Familienlinie. Dann drittens spezifisch weibliche Probleme, Menstruationsprobleme, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten. Wenn sowas häufig aufkommt, auch besonders wenn es in der Familienlinie häufig ist, dann ist das ein ziemlich sicherer Hinweis auf das Vorliegen eines Fluchs. Viertens, Scheidungen und Familienzusammenbrüche, Entfremdung von Kindern den Eltern gegenüber, kann so eine Ursache haben, muss nicht immer so sein, kann. Fünftens, finanzieller Mangel, insbesondere wenn das ein Langzeitproblem ist. Also stellen Sie sich vor, es gibt einen Menschen, der arbeitet fleißig, der ist gut ausgebildet und der kriegt von seiner Arbeit keine Früchte. Ich kenne so einen Fall, der ganz extrem ist. Da liegt sowas mit ziemlicher Sicherheit vor. Häufige Unfälle. Es gibt Leute, die scheinen Unfälle geradezu anzuziehen. Da ist dauernd was. Auch da muss man hinterfragen, kann das nicht Folge eines Fluchs sein. Und siebtens, häufige Suizide oder unnatürliche Todesfälle, besonders wenn sie eben die Familienlinie verfolgen. Die bisherigen Beispiele für die Wirkung von Flüchen haben im Wesentlichen mit Menschen zu tun. Das sind also viele Beispiele, die wir hier genannt haben. Da haben ja Menschen Flüche ausgesprochen, mal von dem neutestamentarischen Beispiel mit Jesus abgesehen. Es ist natürlich wichtig, einmal darauf zu achten, dass Gott bestimmte Dinge auch mit Flüchen belegt hat. Man darf davon ausgehen, dass diese recht wirksam sind. Nach 5. Mose 28, 15 gilt übrigens grundsätzlich, dass wenn man Gottes Gebote nicht hält und auf Gottes Stimme nicht hört, dass man damit Anlass für Flüche liefert. Das ist etwas, was auch als der Fluch des Gesetzes bezeichnet wird. Das Problem ist nämlich, niemand kann das Gesetz komplett halten und man verstößt gegen das gesamte Gesetz, wenn man auch nur eines davon bricht. Und das ist als Fluch des Gesetzes bezeichnet worden, weil eben das Gesetz uns nicht zum Heil führt. Wir alle können es nicht komplett halten und wir alle fallen dabei sozusagen durch. Niemand kann durch das Gesetz gerettet werden. Zum Glück hat uns Jesus vom Fluch des Gesetzes erlöst. Aber es gibt noch ganz spezifische Ursachen und hierbei muss man im Auge behalten, dass Gott selbst über ungehorsame Menschen oder ungehorsame Nationen Flüche ausspricht. Dabei ist besonders schlimm die Abgötterei. Interessanterweise ist ja auch das erste Gebot von den 10 Geboten das Gebot gegen die Abgötterei. Wir lesen 5. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Nun könnte man vielleicht im ersten Moment meinen, naja, moderne, aufgeklärte Menschen stellen doch keine Götzenbilder mehr auf. Dies ist doch irgendwie so finstere Antike oder so. Weit gefehlt. Das fängt schon mit den Garten-Buddhas an, die heute sehr en vogue sind. Moderne Abgötterei findet man außerdem in jeder Form des Okkultismus, ist wieder ganz modern geworden. Wozu übrigens auch die Esoterik zu rechnen ist. Im Einzelnen sind das Wahrsagerei, Astrologie, Schamanismus, Satanismus und jede Form von falschen Religionen. Und das sind alles Dinge, die heute geradezu Hochkonjunktur haben. In diesem Zusammenhang, ich muss es einfach mal deutlich sagen, kann vor einer Ökumene mit nichtchristlichen Religionen, die von manchen Theologen gerne praktiziert wird, nur ausdrücklich gewarnt werden. Da gibt es in mancher Großkirche Pfarrer, die Imame in ihre Kirche einladen, damit diese dort aus dem Koran vorlesen oder islamische Kulte durchführen. Man macht sich der Abgötterei schuldig, wenn man so etwas tut und man lädt einen Fluch auf sich. 12 spezifische Sünden, die jeweils einen Fluch hervorrufen, sind zu finden im 5. Mose 27. Verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht. Ein Greuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister und es heimlich aufstellt. Und alles Volk soll antworten und sagen Amen. Da ist also die Abgötterei noch einmal, ja. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verunehrt. Und alles Volk soll sagen Amen. Das taucht auch in den Geboten auf, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Aber hier wird nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wer das nicht tut, einen Fluch auf sich lädt. Verflucht sei, wer einen Blinden irreführt auf dem Wege. Und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Weise und der Witwe beugt, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt, denn er hat die Decke seines Vaters aufgedeckt, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer bei irgendeinem Tier liegt, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, die seines Vaters oder seiner Mutter Tochter ist, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt, und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer Geschenke nimmt, dass er unschuldiges Blut vergieße, und alles Volk soll sagen Amen. Das ist so eine ganze Liste von Dingen, die speziell verflucht sind. Sehr auffallend ist, dass vor allem in diesem Bereich sexuelle Perversionen auftauchen. Weiterhin eine Sache, die explizit verflucht ist, finden wir in 1. Mose 12, Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist eine besondere Aussage, die hier Gott über Israel ausgemacht hat. Und wir haben es vor 70 Jahren gerade ausprobiert, wie das ist, wenn man diesen Fluch auf sich lädt. Das ist auch wieder etwas sehr Modernes, denn der Antisemitismus ist leider nicht mit den Nazis ausgestorben. Hochburgen des Antisemitismus sind heute die Länder der islamischen Welt, aber auch in westlich orientierten Ländern nimmt der Antisemitismus wieder zu. Leider muss hier besonders die Europäische Union hervorgehoben werden. In Jeremia 17, 5 bis 6 wird der Glaube des Menschen an sich selbst verflucht. Kann nicht mal einer über der Linda beten, dass das mit dem Husten aufhört? Nicht, dass mich der Husten stört, aber die Linda tut mir leid. Nein, du sollst drinnen bleiben. Geh doch mal einer hin und bete über der Linda, dass diese Husterei aufhört. Menschenskinder, ihr habt die Vollmacht. Ich nehme diese Sache hier nochmal auf. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste im roten, fruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Das ist etwas, was wir heute auch uns sehr zu Herzen nehmen müssen. Der Glaube an sich selbst ist unglaublich verbreitet. Da gibt es ganze Ideologien, die kommunistische und sozialistische Ideologie sind durchsetzt mit diesem Glauben an sich selbst. Nur ja, keinen Gott, wir können das alles allein. Wir brauchen gar keinen Gott. Ne? Und wir hören an dieser Stelle, da ist ein Fluch drauf. Dann in Sacharja 5, 1 bis 4 wird speziell der Diebstahl verflucht. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da war eine fliegende Schriftrolle, und er sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe eine fliegende Schriftrolle, die ist 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Also ein Mordsteil, ne? Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der ausgeht über das ganze Land, denn alle Diebe blieben bisher ungestraft. Interessant, der Fluch fällt auf das Land nicht wegen des Diebstahls, sondern weil die Diebe ungestraft bleiben.
Wie lange noch? Und alle Meineidigen blieben seither ungestraft. Wie lange noch? Ich will ihn ausgehen lassen, spricht der Herr Zebaoth, dass er kommen soll über das Haus des Diebes und über das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwört. Und er soll in seinem Hause bleiben und soll's verzehren samt seinen Holz und seinen Steinen. Auch das ist leider sehr modern. Eine politische Partei in unserem Land, die sonst sehr gerne moralisiert, hatte vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, Ladendiebstähle mit einem Wert von unter 100 D-Mark straffrei zu belassen. Irgendwas ist ausgefallen. Sie drückte damit konkret aus, was in gewissen Teilen der Bevölkerung so empfunden wird: ein kleiner Diebstahl ist doch eigentlich gar nicht schlimm. Malachi 3, 8 bis 9. Wir kennen die Stelle, die Unterschlagung des Zehnten führt zu einem Fluch. Ich habe sie hier nicht nochmal explizit zitiert, oder haben wir sie da? Doch, da haben sie sogar. Ist recht, ich habe ihn nur in meinem Text hier nicht drin, ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt. Doch ihr betrügt mich, ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe. Und jetzt kommt's, ihr seid verflucht, mich betrügt ihr allesamt. Nun, jetzt geht natürlich die Geschichte los. Wir leben ja im neuen Bund, nicht? Also wenn wir im neuen Bund leben und so, ne, dann müssen wir das alles nicht oder so. Aber vielleicht sollte man im neuen Bund mindestens so großzügig sein wie im alten. Wäre doch mal ein Vorschlag. Abgesehen davon, mir persönlich wäre das zu riskant. Was, wenn Gott mit meiner Theologie nicht übereinstimmt? Was, wenn der Fluch noch wirksam ist? Was ich euch jedenfalls aus eigener Erfahrung sagen kann, der Segen ist auf jeden Fall noch wirksam. Glauben bedeutet, Gott ernst zu nehmen und die Bibel ernst zu nehmen. Machen wir nicht den Fehler zu behaupten, dass die Sache mit den Flüchen nur in den alten Bund gehört und damit im neuen Bund generell keine Gültigkeit mehr hat. Mal abgesehen von der Geschichte mit dem Feigenbaum, den Jesus selber verflucht hat, gibt es im Neuen Testament einen Hinweis auf eine Sache, die einen mit einem Fluch auf sich zieht, die wir sehr ernst nehmen müssen. Wir finden sie in Galater 1 ab Vers 8. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Auweia. Hier fällt zunächst einmal auf, dass Paulus diesen Fluch zweimal in direkt aufeinander folgenden Versen ausspricht. Und eine Aussage in der Bibel ist immer dann besonders wichtig, wenn sie wiederholt auftaucht. Und hier taucht sie nicht nur wiederholt auf, sondern in direkt aufeinander folgenden Versen. Ich glaube, das weist dem ein besonderes Gewicht zu. Außerdem glaube ich, dass die Aussage heute besonders aktuell ist aus zwei Gründen. Erstens, es wird im Islam behauptet, dass Mohammed den Koran von einem Engel empfing. Allerdings steht da ganz was anderes drin als das Evangelium, was wir empfangen haben. Und auch als das, was Paulus gepredigt hat. Dass da ein Fluch drauf ist, kann man heute eigentlich ganz gut beobachten, wenn man regelmäßig Fernsehen guckt. Zweitens, wer die Wirkung eines Fluchs im Bereich des Christentums sehen möchte, und zwar speziell dieses Fluchs, betrachte einmal das Schwinden der evangelischen Großkirche. Das gilt aber sicher nicht nur für die Kirche im Allgemeinen, sondern konkret für jeden einzelnen Prediger. Jeder Prediger, ich auch, müssen sehr sorgfältig an der Schrift prüfen, dass sie kein falsches Evangelium predigen. Und deswegen bin ich auch dankbar dafür, wenn mich jemand aus der Zuhörerschaft darauf aufmerksam macht, wenn er meint, dass ich irgendetwas predige, was nicht schriftkonform ist. So, an dieser Stelle möchte ich nochmal zusammenfassen, was die wesentlichen Ursachen von Flüchen sind, die von Gott selbst ausgesprochen wurden. Erstens Abgötterei, speziell Okkultismus. Zweitens Respektlosigkeit den Eltern gegenüber. Drittens dem Nachbarn Land wegnehmen. Viertens den Schwachen oder Hilflosen Unrecht tun. Fünftens, perverser Sex, ganz besonders Inzest. Sechstens, Antisemitismus. Siebtens, sich auf das Fleisch verlassen statt auf Gott. Achtens, Diebstahl. Neuntens, Geiz Gott gegenüber. Und zehntens, falsches Evangelium predigen. Man sollte es nicht meinen, aber Menschen sprechen auch Flüche über sich selbst aus. 1. Mose 27, Vers 26. Dann ging sie zu Isaak. Ich habe keine Freude mehr am Leben, weil Esau diese Hethiterinnen geheiratet hat, klagte sie. Wenn ich auch noch mit ansehen muss, dass Jakob eine solche Frau heiratet, möchte ich lieber sterben. Das ist eine Selbstverfluchung. Solche Aussagen müssen widerrufen und durch gegenteilige Aussagen ersetzt werden. Dazu sind besonders biblische Aussagen geeignet, weil sie das Wort Gottes sind. Ein Beispiel dafür, was man in diesem Falle als Gegenrede sehr schön verwenden kann, steht im Psalm 118, Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament, dass nicht jemand meint, das wäre nur alles im Alten Testament so. Wir lesen es, Matthäus 26, ab Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sprach, du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, und alsbald krähte der Hahn. Petrus verleugnet Jesus dreimal, sogar unter Selbstverfluchung. Später fragt ihn Jesus dreimal, liebst du mich? Und dreimal muss Petrus sagen, dass er Jesus liebt, um die dreimalige Verleugnung wieder aufzuheben. Einen weiteren Fall einer solchen Selbstverfluchung finden wir ebenfalls im Neuen Testament in Matthäus 27, 24. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Und da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Diese Menschen haben sich selbst verflucht und ihre Nachkommenschaft noch dazu. Wie wirksam dieser Fluch war, kann man an 2000 Jahren jüdischer Geschichte danach verfolgen. Flüche können furchtbare und sehr lang anhaltende Folgen haben. Sogar Gegenstände können mit einem Fluch behaftet sein. Das gilt für Götzenbilder oder alles, was bei Kulten oder Anbetung falscher Götter verwendet wurde. 5. Mose 7. 25. Die Bilder ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und sollst nicht begehren, das Silber oder Gold, das daran ist, oder es zu dir zu nehmen, damit du dich nicht darin verstrickst. Denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Darum sollst du solchen Gräuel nicht in dein Haus bringen, damit du nicht dem Bann verfällst wie jene, sondern du sollst Ekel und Abscheu davor haben, denn es steht unter dem Bann. Luther hat den Originaltext stehenden Begriff mit Bann übersetzt. Das ist eigentlich nur ein anderes Wort für Fluch. Ich habe das mal nachkontrolliert. Die britische King James Bible übersetzt das so. Sie verwendet hier den Begriff Curse, was wörtlich Fluch heißt. Man kann sich also einen Fluch ins Haus schaffen mit Gegenständen. Untersuch mal deine Wohnung von oben bis unten und sieh mal nach, ob da irgendwelche Gegenstände sind, die mit dem Okkultismus verknüpft sind. Das können esoterische Bücher sein, das kann ein Satz Tarotkarten sein, das können vor allem Mitbringsel aus dem Urlaub sein. zum Beispiel Götzenfiguren, Gegenstände, die bei heidnischen Kulten verwendet wurden, zum Beispiel Voodoo-Figuren oder sogenannte heilige Bücher aus anderen Kulturen. Grundsätzlich alles, was Jesus Christus abwertet, alles, was den Satan ehrt, zum Beispiel Drachendarstellungen, alles, was jemals bei Götzenkulten verwendet wurde, am besten du verbrennst es, gib es auf keinen Fall an andere Menschen weiter. Ihr habt sicher bemerkt, dass ich mich sehr lange damit aufgehalten habe, zu erläutern, was Flüche sind und wie sie wirken und wo sie herkommen. Das habe ich gemacht, weil der moderne westliche Mensch von diesen Dingen meistens überhaupt nichts mehr weiß. Und deswegen ist es einfach nötig, zunächst einmal die erforderliche Information hinzustellen. Aber das eigentlich Wichtige kommt jetzt. Die Frage ist nämlich, wie werde ich das los? 4 wichtige Dinge müssen wir tun. Erstens, wir müssen unsere Schuld anerkennen. Wir müssen die Verantwortung übernehmen für den Anteil, den wir selber an dem Fluch haben. Zweitens müssen wir unser Tun bereuen und um Vergebung bitten. Drittens müssen wir den Fluch widerrufen und ihm eine gegenteilige Aussage entgegensetzen, am besten aus dem Wort Gottes. Und viertens, danach ist es erforderlich, den Angriffen des Feindes, die auf dem Fluch basieren, zu widerstehen. Denn so leicht gibt er nicht auf, der kommt dann wieder. So, da können wir jetzt also, wenn wir das wissen, eigentlich mal zusammenstellen, was gehört in so ein Gebet hinein, das zur Auflösung von Flüchen dienen kann. Das ist jetzt mal so eine grundsätzliche Zusammenstellung, die ist vielleicht auch nicht hundertprozentig vollständig. Erstens, bekenne deinen Glauben an Jesus. Zweitens, verpflichte dich zum Gehorsam ihm gegenüber. Drittens, bekenne jede bekannte Sünde von dir selbst und deinen Vorfahren und bitte hierfür um Vergebung. Viertens, ganz wichtig, vergib allen anderen Personen, die an dir schuldig geworden sind. Fünftens, widerrufe alle Verbindungen zum Okkulten von dir selbst und deinen Vorfahren. Und sechstens, verpflichte dich, alle okkulten Objekte, die in deinem Besitz sind, zu vernichten. Und siebtens, setze dich frei im Namen Jesu. Ich möchte jetzt zum Schluss euch ein Gebet noch beten. Wir sehen es auch in der Projektion, damit jeder, der möchte, dabei mitbeten kann. Für alle diejenigen, die dafür noch etwas Zeit brauchen, es ging ja doch ein bisschen schnell, habe ich dieses Gebet in gedruckter Form auf dem Büchertisch ausgelegt. Also es kann sich jeder ein Exemplar da mitnehmen und in Ruhe damit zu Hause noch einmal umgehen. Manche Sachen, die hier in dem Gebet drin sind, sollte man auch persönlich konkretisieren. Das kann man dann auch besser nochmal zu Hause. Ansonsten bieten wir natürlich wie immer Befreiungsdienst an. Ihr könnt Patrick oder mich darauf ansprechen. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und dass du der einzige Weg zu Gott bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist und dass du von den Toten auferstanden bist, dass du am Kreuz zum Fluch gemacht worden bist mit jedem Fluch, der mich betrifft, damit ich vom Fluch erlöst werden kann und zum Segen gelangen kann. Herr, ich bekenne jede Sünde, die von mir und meinen Vorfahren begangen wurde. Ich bitte dich um Vergebung und ich vergebe auch jeder anderen Person, die mir jeweils etwas Böses angetan hat. Ich vergebe ihnen, so wie ich möchte, dass Gott mir vergibt und ich vergebe auch mir selbst. Ich widerrufe jeden Kontakt zum Okkulten in jeder Form und verpflichte mich selbst, alle in meinem Besitz befindlichen Kontaktobjekte zu vernichten. Herr, ich habe jetzt durch Glauben Vergebung empfangen und mit der Autorität, die ich als Kind Gottes empfangen habe, setze ich mich jetzt selbst und alle, die unter meiner Autorität stehen, frei von jedem Fluch in unserem Leben, gerade jetzt im Namen Jesu Christi. Ich erkläre die Freisetzung, ich beanspruche sie und ich empfange sie durch Glauben im Namen Jesu Christi. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Frieden nicht, wie die Welt ihn gibt, und auch keinen Friedensprozess, sondern Frieden, wie nur Gott ihn uns geben kann. Seinen himmlischen Frieden für die ganze kommende Woche, für das ganze kommende Jahr, was vor uns liegt. Im Namen Jesu Christi. Amen.